Na, so Highlights, auf die Niederungen meiner Predigt runterzukommen, ist nicht einfach. Aber ich bete. Himmlischer Vater, Herr, du hast uns das Herz gefüllt mit deinem Wort, mit deinen Gedanken, Herr, mit deiner Liebe, mit deiner Wahrheit, mit deiner Treue, und dafür möchte ich danken, Herr. Danke, dass du es bist, der unseren Mund füllt mit dem, was du sagen möchtest, was du heute weitergeben möchtest. Und so bitte ich dich um Gnade, Güte und Barmherzigkeit, dass das, was du sagen wolltest und dir angedacht hast, dass das rüberkommt. Danke, Herr. Amen. Ja, Gebet hilft schon. Das nimmt uns ein bisschen Spannung, ein bisschen Druck weg. Mit Gebet wollte ich starten. Dann möchte ich weitergehen mit einem kleinen Selbstgespräch. Und am Abschluss möchte ich gerne Einladung jetzt schon aussprechen, dass wir das, was wir empfinden, loswerden zu wollen, dass wir das loswerden können. Weil Jesus ist gekommen, um uns in alle Freiheit zu führen, um uns wirklich zu erheben, dass wir, ja, ich möchte nicht sagen, dass wir den Bodenkontakt verlieren, aber manchmal schon, das würde ich mir wünschen. Ja, also ich habe hier einen Spiegel mitgebracht und da stehe ich jetzt und sage: Karl, jetzt bist du schon so lange Christ, eigentlich müsstest du doch wissen, wie es geht. Eigentlich müsstest du keine Schwäche mehr zeigen. Du müsstest keine Angst mehr vor irgendjemand haben. Du bist doch jetzt richtig gesättigt, gestellt, gefestigt, verwurzelt im Herrn. Ja, ja, manchmal habe ich schon noch Probleme, manchmal habe ich schon Bedrängnis. Aber Herr, ich möchte es dir bringen. Ich möchte es dir heute bringen. Ja, das ist etwas, wir kennen das alle. Es kommen Krisen, Umstände, Schwierigkeiten in unser Leben rein und dann denken wir, mir ging es doch vorher gut. Woher kommt dieses Ding da plötzlich? Und mit welcher Kraft, mit welcher Macht, mit welchem Anrecht? Ja, von Zeit zu Zeit entdecke ich bei mir Bereiche, die in meinem Leben noch nicht im Reinen sind. Und das sind Bereiche, von denen ich mir wünsche, dass sie anders wären. Dass ich da nicht mehr drüber nachdenken müsste, dass ich da kein schlechtes Gewissen haben müsste oder mir jemand ein schlechtes Gewissen machen dürfte. Und das sind zum Beispiel moralische Verfehlungen. Ich weiß nicht, ob ihr so etwas kennt in eurem Leben. Ich bin jetzt seit 27 Jahren, nahezu 27 Jahren mit dem Herrn verbunden. Ich habe vor 27 Jahren mein Leben Jesus gegeben. Am 12. Dezember vor 27 Jahren habe ich mich taufen lassen. Macht das, da bewegt sich was. Da fängt das Leben erst richtig an, so wie Udo Jürgens gesungen hat. Ja, was sind moralische Werte? Ihr kennt sie, jeder Einzelne kennt sie. Ich möchte nur ein paar erwähnen. Es sind sittliche oder ethische Prinzipien, die wir für gut und wichtig halten. Zum Beispiel, fängt an mit Vergeben, Verzeihen, Ehrlichkeit, Freiheit, Liebe, Achtung vor dem Leben. Wie heißt euer Kind jetzt? Jonathan, ja super. Achtung vor dem Jonathan, den der Herr in diese Welt gesetzt hat. Selbstbeherrschung, keine schlechte Rede und so weiter. Und bei manchen Dingen, da klingt in meinem Hinterkopf ein bisschen was an, wo ich noch vielleicht noch was abgeben darf. Und dann auch das Weitere, zum Beispiel schlechte Angewohnheiten. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Zu viel ungesundes Essen, zu viel Wein als Tröster zu sich nehmen, zu viel Rauchen, zu viel Fernsehen, zu viel Internet. Könnte vielleicht was dabei sein. Und dann frage ich mich, wie möchte wohl Gott, dass wir damit umgehen? Gibt es einen Weg, um davon frei zu werden und echte Veränderung zu erleben? Ja, jedenfalls hat das, was ich bisher über Gottes Gnade verstanden habe, eine gewaltige Veränderung in meinem Leben bewirkt. Und ich bin überzeugt, dass die Gnade Gottes so groß ist, dass er dein Leben verändern kann, durch diese gewaltige Gnade, die von ihm ausgeht. Woran denkst du als erstes, wenn du Gnade hörst? Also ich habe natürlich, wie üblich, gegoogelt. Und es gibt ein Buch von Andy Stanley. Das ist ein Pastor, der hat 1995 in Atlanta eine Gemeinde gegründet, die heute in ihrem gesamten Netzwerk viele, viele Gemeinden integriert hat und pro Woche ungefähr 185.000 Menschen erreicht mit dem Wort Gottes, mit der Predigt, mit dem Dienst. Und er sagt in seinem Buch, das Geschenk der Gnade, so heißt das, wer sagt, jemand verdiene Gnade, widerspricht sich selbst. Man kann sich Gnade ebenso wenig verdienen wie eine Überraschungsparty. Ja, für sich selbst organisieren ist unmöglich eigentlich. Und dann noch ehrlich sein und überrascht sein. Ja? Also, ja. Man kann um Gnade bitten, man kann um Gnade betteln. Doch in dem Augenblick, da man glaubt, dass man sie verdient hätte, handelt es sich nicht mehr um Gnade, sondern um etwas, was man sich erarbeitet hat. Und da sind wir ja gut drin beim Arbeiten. Also die Deutschen haben da besonders Gen bekommen, immer schön fleißig zu arbeiten und sich Dinge zu... Ich weiß, nur die Schwaben. Also, okay, alles gut. Ja, Gnade kann man sich nicht erarbeiten. Sich etwas erarbeiten bedeutet, einen Gegenwert zu finden. Doch in Bezug auf Gnade gibt es keinen Gegenwert. Gnade wird aus einem hoffnungslosen Ungleichgewicht geboren. Einer gibt alles. Der bei uns am Kreuz war, der hat alles gegeben. Alles gegeben. Andere, das sind ihr, das sind wir, das bin ich auch, hat alles empfangen. Alles empfangen. Jesus und seine Jünger haben das gezeigt und vorgelebt. Gnade bietet das an, was wir gerade nicht verdienen. Daher können wir sie erst erkennen und empfangen, wenn wir verstehen, wie wenig wir sie verdient haben. Was ist Gnade? Es ist dieser Wesenszug im Herzen Gottes, der ihn dazu bewegt, uns nicht entsprechend unserer Sünde zu beurteilen oder zu behandeln oder deshalb zu verdammen. Es ist Gottes Treue zu seinen Geschöpfen, Gottes Treue zu dir, zu mir, selbst wenn wir untreu und unvollkommen sind, wissen wir, er ist treu. Unvorstellbar, unvorstellbar. So und nicht anders muss Liebe aussehen, wenn sie den ungeliebten, schwachen, unzulänglichen, unwürdigen und verachtenswerten begegnet. Gott ist bereit, auf alle unsere Nöte einzugehen, ohne dass er mit Dank rechnet. Er gibt uns, ohne den Dank zu erwarten. Wenn ich mit meinen Enkeln unterwegs bin oder einkaufen beim Bäcker, egal wo, und die kriegen was, die wissen im Prinzip, dass sie sich bedanken sollen. Das ist unsere Kultur, das sind unsere Werte, dass man so umgeht. Und wenn sie ja, das halt auf lauter Freude jetzt die Brezel in der Hand zu haben, daran nicht denken, kann ich ja auch verstehen, dann sagt der Opa, und? Nee, brauche ich schon gar nicht mehr sagen. Das Wörtchen und reicht, um sie zu erinnern, hey, ich habe was geschenkt bekommen und das ist Dank wert. Ja. Wir ehren unseren Gott mit Dank im Lobpreis, das ist richtig. Gottes Gnade gießt Liebe, Freundlichkeit, Wohlwollen und Dankbarkeit über all denjenigen aus, die ihm nachfolgen und die ihm voll und ganz vertrauen. Du musst dir diese Gnade nicht verdienen. Du musst nur eine Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus haben, um seine Gnade empfangen zu können. Am meisten brauchen wir Gottes Gnade, wenn wir merken, dass es in manchen Bereichen meines Lebens oder vielleicht auch deines Lebens nicht so läuft, ja, wie man es sich gerne wünscht, ja, wie man es selbst gerne hätte. Ja. Also, alle Bereiche, von denen wir uns wünschen, dass Gott sie ändert, weil wir uns darin nicht wohlfühlen, das sind diese Bereiche, worum es geht. Wir alle sind uns bewusst, dass es in uns einen guten und einen schlechten Teil gibt. Manche sagen, es gibt einen dunklen, einen schwarzen Hund und einen weißen Hund. Und manche fragen sich dann auch, welchen Hund soll ich eigentlich füttern? Ja? Und ich bin überzeugt, dass Jesus uns sagt, hey, füttere den hellen, den schönen, den weißen Hund, den guten, das Gute, was in dir ist. Ja, da ist ein Teil, den die Welt sehen soll. Und den kann sie nur sehen, wenn wir uns von unserer besten Seite zeigen. Das heißt, es ist Anstrengung. Einen schlechten Teil gut darzustellen, das ist echt anstrengend. Und dann gibt es den anderen Teil, der Gute ist. Und ich denke immer wieder, hey, welcher überwiegt eigentlich in mir, Karl? Welcher Teil überwiegt in mir? Und so komme ich immer wieder vor Gott und darf sagen, Herr, prüf mich an der Stelle. Ich möchte es wissen von dir. Dieser andere, dieser Teil, den wir am liebsten verheimlichen würden, das sind Dinge, für die wir uns schämen, die im Verborgenen stattfinden, wo wir Dinge tun, die nicht in aller Öffentlichkeit geschehen, die wir im Verborgenen tun. Man sagt ja, wir beten im stillen Kämmerchen, aber im stillen Kämmerchen geschehen auch andere Dinge. Da muss man wirklich sich hinterfragen lassen. Heute leben wir in einer Kultur, in der die Selbstverbesserung, das heißt, ich möchte mich selber immer wieder besser machen, besser darstellen, besser aussehen. Da kann man ja einiges tun. Man kann sich schick kleiden, man kann sich schminken lassen, man kann zum Friseur gehen und so weiter. Aber ist es das, was ich letztendlich als Selbstverbesserung möchte? Ich glaube, wir möchten mehr als das nur äußerlich darzustellen. Wir möchten auch von unserem Inneren her verbessert sein. Wir verbringen jede Menge Zeit und Kraft dafür, uns selbst zu untersuchen, analysieren und versuchen herauszufinden, wie wir einen schlechten Teil, wie Karl seinen schlechten Teil verbessern kann. Das ist ein Thema. Wir neigen dazu, den Teil, den wir nicht verbessern können oder bisher nicht verbessern konnten, zu verheimlichen. Verheimlichung aus Scham, ja, weil man sich schämt. Man hat ja ein Gewissen und das Gewissen wird angesprochen. Hast du das schon mal erlebt, dass du jemanden kennengelernt hast und in deinem tiefsten Inneren gedacht hat, oh, hoffentlich entdeckt er diese dunkle Seite von dir nicht. Diese dunkle Stelle. Ich hoffe, dass er nie etwas über diese Situation erfährt. Mit meinem Gebetsfreund ist es anders, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Wir haben jede Woche Gemeinschaft und wenn während der Woche was ist, wo uns Schwierigkeiten macht, dann rufen wir uns an, um eben ein Gebet zu starten, bis wir uns wiedersehen, um das von Herrn zu bringen. Das ist für mich eine riesen Erleichterung und ihm kann ich tatsächlich alles sagen. Ich wünsche für jeden, dass er so einen Gebetsfreund hat, so einen Freund hat, mit dem man sich wirklich austauschen kann, wo man wirklich über alles beten kann, das nicht gut aussieht. Natürlich sieht das nicht gut aus, aber wir dürfen das von Herrn bringen. Liebe Geschwister, Freunde und Gäste, so möchte ich euch ansprechen. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Es ist nicht so, dass er unseren guten Teil akzeptiert und den schlechten ablehnt. So ist es nicht. Er sieht uns als ganze Person an und nicht als geteilte Persönlichkeit. Er sieht jede einzelne Phase deines Lebens. Und Jesus sagt Folgendes zu dir: Versuch nicht, deinen schlechten Teil besser machen zu wollen, das wirst du allein nie schaffen. Egal wie sehr du ihn verbessert hast oder verbessern kannst, er wird niemals gut genug sein, um vollkommen zu sein. Denn nur einer ist vollkommen. Und das entlastet natürlich aber auch, das muss ich sagen, wenn Jesus so zu uns spricht, das entlastet. Ich werde nicht diese Vollkommenheit, die ich mir vielleicht wünsche, hier tatsächlich erreichen. Und er sagt zu dir, gib mir deinen guten Teil und gib mir deinen schlechten Teil und überlass es mir. Überlass es mir, dich zu einer ganzen und vollkommenen, heilen Persönlichkeit zu machen. Ja, wie ist denn so die Gnade Gottes erfahrbar? Wie kann man sich das vorstellen? Und dazu möchte ich ein bisschen was sagen. Es ist schwierig zu verstehen, was Gnade bedeutet, wenn man die Bedeutung des Gesetzes nicht kennt und nicht versteht. Wir kennen Gottes vollkommenes Gesetz, wir kennen seine Gebote und wir leben und wollen sie halten. Ja? Aber ehrlich gesagt entspricht doch unser Leben oft dem nicht, wie wir leben wollen oder wie die Gebote Gottes uns das zeigen. Zum Beispiel, genau, Dankeschön. Er hat es gesehen und hat reagiert. Und ich möchte euch ein bisschen was vorspielen. Wenn du morgens, vielleicht bevor du ins Geschäft gehst, vorm Spiegel stehst und nochmal guckst, ob alles in Ordnung ist, oh, da siehst du, da ist ja ein Fleck. Ja, dann machen wir den Fleck mal weg. Der geht gar nicht weg. Wieso geht der nicht weg? Ja, das ist mein Spiegelbild. Das heißt, ich muss mich selber anschauen. Ich muss mich selber prüfen und den Fleck wegmachen. Ja, der ist direkt bei mir, dieser dunkle Fleck. Auf dem Spiegel können wir den nicht beseitigen. Und ich bin wirklich froh, wenn ich den Fleck im Spiegel erkenne. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir ein Gesetz haben, dass wir Gebote haben, die uns das zeigen, wo unser Fleck ist, wo unsere Unordnungen sind. Das ist so wichtig. Und ohne diesen Spiegel, ohne dieses Gesetz, ohne diese Gebote, die Gott uns gegeben hat, könnten wir diesen Fleck nicht erkennen. Und dann gibt es so Geschwister wie den Richard. Die gehen dann auf dich zu und sagen, hey Karl, du hast da einen Fleck. Ja, und das ist gut so. Ich bin dankbar, ich habe schon oft erlebt, nicht oft, aber schon ein paar Mal erlebt, dass Geschwister zu mir gesagt haben, hey Karl, so wie du da gehandelt hast, das war nicht besonders gut. Prüf das mal, ob das vielleicht von dir ausgeht, dass da eine gewisse Unordnung ist. Und es ist tatsächlich so, ich bin froh und dankbar über jedes Gotteskind. Bitte sagt mir alle meine blinde Flecken, dass ich da ja, nicht jetzt besonders gut dastehe, sondern einfach selber frei werde. Um das geht's. Auf die gleiche Weise zeigt uns Gottes Gesetz, wie in einem Spiegel unsere Schwächen und Unzulänglichkeiten. Und wir sind dankbar, wenn wir sie erkennen, damit wir sie zu Gott bringen können. Und Gott kann damit umgehen, ganz bestimmt. Er hat da kein Problem, wirklich. Und zwar, er kann deswegen gut damit umgehen, weil er Gnade hat. Gnade für unsere Schwächen, für unsere Unzulänglichkeiten, für unsere Anmaßungen und so weiter. In Galater 3, Vers 24, das ist eine Bibelstelle, die das richtig schön ausdrückt. Galater 3, Vers 24 heißt es, so führte das Gesetz uns wie ein streng ermahnender Erzieher zu Christus, damit wir durch den Glauben von Gott als gerecht anerkannt werden. Wenn wir Christ werden, wissen wir, dass wir einen Retter brauchen. Und ist dann alles erledigt? Das heißt, dann braucht man nie mehr einen Retter. Ich brauche täglich einen Retter, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich brauche diesen Retter täglich, immer und immer wieder. Und das wünsche ich, dass wir in dem Leben, in dem das so sehen, dass wir diesen Retter, der für uns gekommen ist, um uns zu befreien, immer und immer wieder brauchen. In Hebräer 4, Vers 13 bis 16, Hebräer 4, Vers 13 bis 16 heißt es, vor Gott ist ja nichts verborgen. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen da, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Und er ist der Einzige, der diesen Versuchungen alle widerstehen konnte. Er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Und ich spreche, das möchte ich immer mal wieder betonen, wenn ich predige, predige ich in den meisten Fällen zu mir selber. Mich bewegt es, komm mit ehrlichem und demütigem Herzen vor Gott. Mit ehrlichem, ehrlichem Herzen. Wir können Gottes Gnade erfahren, wenn wir mit ehrlichem und demütigem Herzen vor dem Thron der Gnade stehen. Das Gegenteil von ehrlichem Herzen kommen ist, wenn wir versuchen, etwas zu verheimlichen und es nicht ans Licht bringen. Und ich will euch einen kleinen Bericht geben, ganz klein, aus meinem Leben. Das ist noch nicht so allzu lange her. Das Thema Essen und Trinken ist schon seit geraumer Zeit für mich ein Problem. Ich esse gern und ich trinke dazu gern einen wunderbaren Wein. Immer wieder habe ich mich bemüht, diese liebgewonnene Gewohnheit loszuwerden. Diese feste Verbindung, Essen und Wein, wollte ich loswerden. Ich habe es nicht geschafft. Immer wieder kam schon der Geschmack, ja, zu dem Essen passt der Wein, zu dem Essen passt der Wein. Und ich wollte das wirklich ehrlich loswerden und habe dann bekannt vor Gott, ich kann es nicht, ich schaff's nicht, ich schaffe es wirklich nicht. Und erst vor kurzer Zeit habe ich das erlebt, dass es geht. Es ist tatsächlich gelungen durch Gottes Hilfe. Ich habe 2 Wochen gefastet, aus einem bestimmten Grund, aber nicht aus dem Grund, ganz bestimmt nicht. Das ist das Geschenk Gottes an mich, das ist seine Gnade für mich, dass ich das jetzt los habe. Dass ich die feste Verknüpfung, ja, ich weiß nicht, wie das im Gehirn so funktioniert, aber das ist so. Also zumindest bei mir, bei euch sicherlich nicht. Ihr habt da einen guten Weg. Ich habe festgestellt, dass das keine gute Gewohnheit ist, als ich mich selber beobachtete. Und zwar, wenn dann plötzlich abends, habe ich meistens dieses schöne Essen gehabt und diesen Wein getrunken, wenn dann plötzlich jemand kam aus der Gemeinde, dann habe ich den Wein in die Küche gestellt. Und warum? Ich habe mich immer wieder gefragt, warum machst du das? Es ist für mich nicht in Ordnung gewesen. Nicht in Ordnung, dass ich ständig Wein trinke. Wenn plötzlich, wie gesagt, so ein Gast kam und ich das Ding da in die Küche gestellt habe, dann habe ich festgestellt, dass ich nicht ehrlich bin. Ich bin nicht ehrlich zu mir selber. Ich bin nicht ehrlich zu Gott. Und wisst ihr, wie man sowas nennt? Habt ihr einen Begriff dafür? Vielleicht kommt jemand drauf. Mich sagen. Hey, ihr wisst alle. Scheinheilig. So ist es. Das ist Fakt. Ich war scheinheilig. Und Gott hat mich befreit. Heute ist es so schön, diesen Punkt nicht mehr verheimlichen zu müssen. Als ich Christ wurde, hat Jesus mich angenommen, wie ich war. Und nach vielen, vielen Jahren habe ich große Stücke der Heilung erlebt und in vielen Lebensbereichen gesiegt durch Jesus Christus, durch die Gnade Gottes, den Sieg erlebt. Was das Gesetz nicht schaffte, ich kannte ja das Gesetz. Du sollst dich nicht füllen mit Wein oder mit viel Essen und so weiter. Steht euch drin. Steht in Hebräer 13, Vers 9. Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Und das ist ein Prozess. Hey, das beginnt immer und immer wieder und führt uns weiter. Und jetzt möchte ich zum Gleichnis noch kommen. Schaut ihr mal das Gleichnis an, das Jesus in Lukas beschreibt, Lukas 18, Vers 10 bis 14. Da erzählt die Bibel, 2 Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen zum Tempel, zum Gebet in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. All diese Räuber, diese Betrüger, diese Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste 2-mal in der Woche und spende den 10. Teil von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer jedoch blieb weit entfernt stehen und wagte nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, sei mir gnädig. Ich bin ein Sünder. Und ich sage euch, dieser Mann wurde von Gott für unschuldig erklärt. Der andere nicht, denn jeder, der sich selbst erhöht oder besser darstellt, sage ich mal, wird von Gott erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht werden. Wir kennen das alle. Das haben wir schon ein paar Mal gehört. Das ist gar kein Thema. Und trotzdem ist in der Wiederholung dieser Bibelstellen, dieser Lehre, ja, ein wichtiger Moment für uns. Es gibt, nur ein Beispiel, ich darf nicht abschweifen, die Uhr schreitet. Es gibt nachweislich Situationen, wenn wir einen Vortrag halten oder erhören, dass von diesem Vortrag nur 90%, nur 10% vielleicht, maximal 10% gehört oder verstanden oder mitgenommen werden. 90% vergessen wir wieder. Deswegen ist der Grund einer Wiederholung berechtigt. Das heißt, wenn wir es dann 10-mal hören, können wir vielleicht das Ganze mal erfassen, wie es insgesamt gemeint war. Wenn wir uns weigern, uns zu demütigen und Gottes Gnade anzunehmen, dann gibt es auch keine Beziehung zu unserem lebendigen Gott. Wenn wir aber zu Gott kommen und ihm erzählen, wo wir in bestimmten Bereichen versagt haben, dann wird er uns genau in diesem Punkt mit seiner göttlichen Gnade begegnen. Genau in diesem Punkt, dort Freisetzung schenken. Gott verlangt nicht, dass wir uns selbst verändern, sondern er bittet uns, sei ehrlich. Und ich habe lange Zeit nicht verstanden, warum Jesus den Blinden gefragt hat, was willst du, was ich dir tun soll? Was willst du? Und der Blinde sagte, ich will sehend werden. Warum fragt Jesus diesen Blinden, obwohl er genau wusste, was der wollte? Das ist doch ganz klar. Der hat es gewusst, wirklich gewusst. Ja, Gott möchte das von uns hören. Er möchte, dass wir das bekennen, was wir wollen. Ja, dass wir den Mund aufmachen und sagen, da habe ich Mangel, da habe ich Not, da möchte ich Befreiung. Eine ehrliche Bitte könnte auch sein, Herr, zeige mir, wo ich mit meinem Denken und mit meinem Tun auf der falschen Seite stehe, wo ich auf dem falschen Weg bin, mit meinem Denken und meinem Tun. Es gibt so viele Gedanken und manchmal muss man sich richtig anstrengen, um bestimmte Gedanken zu binden, um bestimmte Gedanken loszukriegen, ja? Weil die mächtig schon auf uns wirken wollen. Herr, zeige mir, wo ich falsch liege. Das ist mein Gebet immer wieder. Bitte hilf mir, durch deinen wunderbaren Heiligen Geist das Richtige zu tun, ja, was ich allein nicht schaffe. Ich schaffe es einfach nicht. Glaube und empfange. Das ist so der Schlüssel. In Hebräer 4, Vers 13 steht, nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Ja, lasst uns Gott antworten, indem wir ihm Vertrauen schenken, indem wir sagen, ja, deine Worte sind wahr, deine Gedanken sind rein, dir möchte ich zuhören. Dir möchte ich vertrauen, auch in dem, ja, wo ich Schwäche habe, wo ich Unzulänglichkeiten habe. Ich möchte dir vertrauen, dass du das auf den richtigen Weg bringst. Der Herr will mich in meinem tiefsten Innern erreichen, dort, wo sich mein wahres Leben abspielt, wo niemand hinsieht. Nur der Herr kennt dein tiefstes Inneres. Nur der Herr kennt dein Herz. Wir können nebeneinander sitzen, wir können Eheleute nebeneinander sitzen und trotzdem kennt einer den anderen nicht in seinem tiefsten Inneren. Das sage ich mal. Vielleicht ist es für manche provokant, aber es ist so. Nur der Herr sieht, was in unserem Herzen ist. Und wir haben uns Gewohnheiten oder Eigenschaften angeeignet, wo wir manche Dinge ganz schlau verbergen können. Und das ist nicht im Sinne Gottes. Wenn wir in Freiheit kommen wollen, sollen wir genau die Dinge einfach auf den Tisch legen. Und dann, komischerweise, haben diese Dinge, ob das jetzt Pornografie oder sonst irgendwas ist, oder was weiß ich, Sucht im Internet zu surfen und was weiß ich was. Also es gibt so viele Dinge, die uns immer wieder erreichen und sagen, ja, das darfst du jetzt, das sollst du und so weiter. Aber dann bist du frei. Wenn wir es bekannt haben, wenn wir es ans Licht gebracht haben, dann dürfen wir diese Veränderung erfahren. Und das wird nicht auf auf Schnipp gehen. Das wird nicht auf einmal passieren. Das ist ein Prozess, ihr Lieben. Das ist wirklich wahr. Das dauert. Wenn wir Gott vertrauen und ihn beim Wort nehmen, dann geben wir ihm die Freiheit, unser Herz und unsere Gedanken zu verändern. Und wir müssen wissen, dass diese Veränderung, wie gesagt, nicht auf einmal geschieht. Das kann sein, dann ist es ein Wunder. Also dann sprechen wir von Wunder, wenn das im Gebet vor Gott gebracht wird und zack, weg ist. Also das, was ich da erlebt habe, ich führe es fast in die Nähe eines Wunders, ja, weil ich so lange gekämpft habe. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich sehe es schon an euren Gesichtern. Unvorstellbar. Okay. Gott verändert uns durch seine Gnade. Wie also können wir Gottes Gnade praktisch erfahren? Wir kommen in all unserer Schwachheit, in all unserer Unfähigkeit, in all unserer Schuldhaftigkeit, in unserem Versagen zu Gott. Wo soll man es denn sonst hinbringen als zu Gott? Wenn ich dir, Norbert, das erzähle, dann sagst du, ja, und jetzt? Wir können es nur vor Gott bringen und da ist es auch gut aufgehoben. Und dazu möchte ich nachher noch einladen, dass wir hier einen Raum schaffen, wo wir diese Dinge, die uns ja Mühe machen, wo wir uns immer wieder erfasst fühlen oder überführt fühlen, dass wir das vor Gott bringen und ihm bei ihm lassen, wirklich bei ihm lassen. In Petrus, 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 18 steht, nehmt vielmehr in der Gnade zu und lernt unseren Herrn und Retter Jesus Christus immer besser kennen. Nehmt vielmehr in der Gnade zu, in dem Geschenk, das Gott für dich hat. Nimm dazu, täglich zu. Du wirst nie zu viel haben, ganz bestimmt nicht. Und lernt unseren Herrn und Retter Jesus Christus immer besser kennen. Das ist mein Wunsch. Das ist mein Wunsch. Ich möchte meinen Herrn kennen. Ich möchte ihn wirklich kennen. Das ist ein Wunsch und das kann ich immer nur wieder vor ihm aussprechen. Wenn du eine Beziehung zu Gott hast, hat das viel mehr Kraft als jeder Spiegel, als jedes Gesetz, als jedes Gebot. Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und deswegen ist er gekommen, weil wir es nicht erfüllen können. Und das ist Gnade. Es ist Gnade, pure Gnade. Ah ja. Jetzt komme ich zum Ende. Ihr wart tapfer, schön. Wir haben Gottes Geist, der uns ermöglicht, Gottes Willen zu tun. Gottes Willen, muss man sich mal überlegen. Dieser allmächtige Gott, der alles weiß, alles kann, dem alles gegeben ist. Wir können seinen Willen tun, durch das, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Nur durch das. Du darfst immer wieder mutig vor den Thron Gottes kommen, um ihm dein Herz auszuschütten. Ja, damit in seiner Gnade Veränderung in deinem, in meinem Leben geschieht. Amen. Gerne möchte ich, wie gesagt, diese Gelegenheit, wir haben uns kurz abgesprochen, anbieten. Und ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam schon